1949 wurde die Genfer Konvention der Menschenrechte erneuert und verabschiedet. Die ist jetzt fast weltweit gültig und damit gilt, dass Folter und Menschenrechte zu verletzen eine völkerrechtliche Straftat ist. Dinge wie Schlafentzug, Waterboarding, chinesische Wasserfolter und vieles mehr darf nicht mehr angewendet werden. Egal ob im Krieg oder im Frieden. Und trotzdem gibt es noch Foltermethoden, die sich dieser Kontrolle entzogen haben, die auch in Deutschland heute vollkommen legal angewendet werden und die durchaus dazu geeignet sind, unschuldige und unbedarfte Bürger in den Wahnsinn zu treiben. Und die Rede ist hier von Warteschleifen bei Telefonhotlines. Und jetzt gerade, wer von euch eine Reise gebucht haben sollte und diese stornieren möchte oder sein Geld wiederhaben möchte, mein Rekord liegt bei 1:57 warten, bis ich einen Menschen an der Leitung hatte. Und dann diese Computerstimme, die immer wieder kommt: Bitte warten, Ihr Anruf wird gehalten. Leider sind gerade alle Berater in einem Gespräch. Der nächste freie Platz ist für Sie reserviert. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Und dann diese dudelige Version von Purelis im Hintergrund. Das ist wirklich hardcore. Und dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, hat man endlich einen Menschen am Apparat. Man schildert sein Anliegen, möchte ja auch die Zeit möglichst kurz und knapp halten, auf den Punkt reden. Und da wird man unterbrochen: Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, ich verbinde Sie. Und man möchte schreien: Nein, bitte nicht verbinden, bitte nicht. Und schon geht's los. Purelis fängt wieder an. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld und so weiter. Und das Grauen nimmt seinen Lauf. Es gibt sogar Gerüchte, dass manche Menschen sich in Warteschleifen komplett verloren haben. Die wurden bis heute nie mehr gesehen. Ein Leben in der Warteschleife. Wir gehen heute mit Noah und seiner Geschichte in die zweite Runde. Die Arche ist gebaut, alle Vorbereitungen sind getroffen, die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Und im Verlauf dieser Geschichte glaube ich, dass sich Noah auch mal vorkam wie in der Warteschleife. Gut, Telefone waren damals noch nicht ganz so weit verbreitet, aber in seinem Kasten während dieses langen Regens des Wartens und Hoffens, da ging nichts vorwärts. Ich will nicht vorgreifen, ich habe letztes Mal gesagt, das Alte Testament lehrt nicht, es erzählt. Darum auch heute wieder der Predigttext in erzählter Form. Die Arche ist gebaut, die Tiere sind eingesammelt, das Futter ist geladen, der Belegungsplan ist geschrieben, es kann losgehen. Aber der erwartete Regen kommt nicht, sondern die Aufforderung Gottes: Noah, rein mit dir und den Deinen in die Arche, schaff die Tiere rein, in genau einer Woche geht der Regen los. Und ganz ehrlich, das setzt dem Ding doch die Krone auf, oder? Was soll denn jetzt die Nachbarn denken? Stellt euch das mal vor, euer Nachbar baut sich ein Schiff auf seinem Acker neben eurem Haus. Schon verrückt genug. Aber dann geht er mit seiner Familie und einer Horde Tiere da rein und wartet. Und es passiert gar nichts. Einige Tage in diesem Schiff, ohne Wasser und weit und breit. Gut, hier im Eischgrund kann man vielleicht noch auf Hochwasser hoffen. Ja, das könnte ja vielleicht noch kommen und das Schiff wegtragen. Auch das ist im vorderen Orient eher unwahrscheinlich. So hockt Noah also, nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, da und wartet. Und dann kommt Gott, schließt die Tür zu und dann geht's los. Das Chaos bricht los. Und den Nachbarn Noahs wird das überhebliche Lächeln aus dem Gesicht gewischt. Und das spöttische Gelächter wird sich recht schnell in verzweifeltes Schreien gewandelt haben. Denn es regnet richtig. So, wie es die Welt noch nicht erlebt hat. 40 Tage und Nächte schüttet es ununterbrochen. Und nicht nur das, das Wasser kommt nicht nur von oben, sondern Luther übersetzt: und die Brunnen der Tiefe brachen auf. Also es kommt auch noch Wasser von unten dazu. Unvorstellbare Wassermassen überfluten das Land. Und wir haben auf der Welt hier ja immer wieder mal Hochwasserkatastrophen mit unglaublichem Ausmaß. Wenn ihr die Bilder da im Fernsehen seht, kann man ja nur staunen, was Wasser anrichten kann. Welche Macht das hat. Und das Wasser steigt und steigt. Es will einfach nicht aufhören zu regnen. 40 Tage, 40 Nächte schüttelt es, was der Himmel hergibt. Ich bin kein Meteorologe, aber 40 Tage Dauerregen werden ausreichen, um so ziemlich alles unter Wasser zu setzen, was man findet. Die Zahl 40 kommt in der Bibel sehr häufig vor und hat eine enorme symbolische Bedeutung. Sie bedeutet lange, sehr lange. Man denke an die Wüstenwanderung des Volkes Israel, 40 Jahre Elias Dauerlauf zum Berg Karmel, 40 Tage, 40 Nächte. Und ich glaube, den Autoren dieser Texte ging es nicht darum zu sagen, da hat es genau 40 Tage geregnet. Das können auch 38, 41 oder 72 gewesen sein. Was sie sagen wollen, es hat richtig lange, dauerhaft geregnet. Zunächst bilden sich kleine Pfützen, die schließen sich zu einer einzigen Wasserfläche, die immer weiter ansteigt und das Schiff langsam vom Boden abhob. Und das Wasser steigt und steigt und steigt und am Ende so hoch, dass die Gipfel der Berge 7 Meter unter dem Wasser liegen. Und die Arche schwamm darauf, während alles Leben der Wesen auf dem Land ausgelöscht war. Alle Menschen, alle Tiere, die sich nicht auf der Arche befinden, sterben. Und damit ist dieses schreckliche Gericht Gottes, die bei uns sprichwörtlich gewordene Sintflut, Wirklichkeit geworden. Und wahrscheinlich einer der bittersten Momente der Menschheitsgeschichte. Und an der Stelle unterbreche ich die Geschichte kurz mal für einen kleinen Exkurs. Ich habe in der letzten Woche gesagt, dass die Noah-Geschichte zeigt, dass unsere Sünde keine Lappalie ist. Dass Sünde nicht das dritte Stück Kuchen zu viel ist, auch keine kleine Lässlichkeit oder ähnliches. Und hier an der Stelle wurde mir nochmal deutlich, was für brutale Konsequenzen Sünde hat. Wir erleben hier eine Katastrophe globalen Ausmaßes, die nicht nur ein paar Menschen trifft, sondern alle sämtliche Landlebewesen der Welt. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen und Auslöser ist nur die Schuld des Menschen. Mich haben die Bilder des Tsunamis an den Philippinen 2004, zweiten Weihnachtsfeiertag, unheimlich bewegt. Diese Wassermassen, die alles mitreißen, was da zufällig im Weg herumsteht. Und ich dachte immer, so ein Tsunami, das ist so eine Riesenwelle. So, überhaupt nicht, das Wasser fließt da so ganz gemächlich in den Ort rein. Ich dachte, das kann ja nicht so schlimm sein. Aber alles, was dieses Wasser berührt hat, war unwiederbringlich verloren. 200.000 Menschen sind bei dieser Katastrophe gestorben. Die Tiere hat man gar nicht gezählt. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, der Tsunami genauso wie die Sintflut oder dass der Tsunami wegen der Sünde der Welt da gekommen ist. Gar nicht. Sowas macht Gott heute nicht mehr. Das verspricht er in unserem Text ein bisschen später. Aber in der Noah-Geschichte wird die Flut genau damit erklärt. Die Flut kommt wegen der Schuld der Menschen. Die Sünde ist eine tödliche Macht, so schlimm, dass sie so etwas auslösen kann. Und die hat in der Geschichte von Noah ihre volle Kraft gezeigt. Und wir verharmlosen Sünde immer wieder. Kennt ihr diese Diskussion mit euch selbst? Wenn ihr in einer Situation steckt und euch überlegt, eine Sache zu tun, von der ihr genau wisst, dass es nicht Gottes Wille ist. Von der ihr genau wisst, dass es nicht gut für mich ist. Wo du genau weißt, was Gottes Wort dazu sagt. Aber ich will doch. Gut, Jesus will es nicht, aber ich will doch. Und außerdem, es sieht gerade doch niemand. Na gut, Jesus sieht's. Aber ist ja nicht so schlimm. Vielleicht kann ich das doch, Gott will es nicht, aber es wäre doch so schön. Wenn du das nächste Mal in dieser Situation bist, wo du mit dir ringst, ob du was tust, wo du genau weißt, ob das zu Jesus passt oder nicht, dass es nicht zu ihm passt, dann stell dir vor, was unsere Sünde der Welt angetan hat, was die Konsequenzen von Sünde sind. Also nicht falsch verstehen, ich will nicht sagen, wenn du sündigst, dann kommt die Sintflut, ne? Überhaupt nicht. Aber dieses Ausmaß von Sünde sollte uns dazu führen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um uns davon fernzuhalten. Ich vergleiche das ja gerne mit einem Becher von Gift, der in meinem Zimmer steht. Wenn Sünde ein tödliches Gift ist, wäre das einzig Logische, diesen Becher zu nehmen, wegzuschütten, dass der weit, weit von mir weg ist. Aber wir verhalten uns ganz oft so, dass wir uns überlegen, wie nah darf ich denn noch an die Sünde ran, dass es gerade so in Ordnung ist. Darf ich im selben Raum sein? Darf ich mich an den Tisch setzen? Darf ich daran riechen? Darf ich meinen Finger reinstecken? Darf ich den Finger ablecken? Darf ich die Hälfte des Bechers trinken? Ja, was für ein Blödsinn. Wenn ich kapiert habe, was Sünde mit mir macht, dann muss ich sie aus meinem Leben verbannen, soweit es nur irgendwie geht. Und das lehrt uns die Geschichte von Noah. So, zurück zum Text. Noah hat die Arche fertig, treibt die Tiere rein, setzt sich in die Arche und wartet auf den großen Regen. Was ich da wirklich beeindruckend finde, ist, dass er nicht vom Weg abweicht. den er einmal eingeschlagen hat. Er weiß, dass dieser Weg der ist, den Gott gegangen haben möchte. Und ich glaube, es wäre ja nur zu menschlich gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Die Arche steht, die Tiere sind drin, die Tür ist zu. Und während sich Noah drin fragt, wann es denn jetzt bitte endlich zum Regnen anfängt, ob es überhaupt anfängt zu regnen, da scharren sich die Nachbarn draußen um das Boot und gucken mal. Klopfen an. Hallo Noah, wie geht's da drinnen? Habt ihr noch Kaffee? Wollt ihr? Wie ist denn die Frischluft bei euch so mit den ganzen Tieren? Wird's langsam stickig? Wollt ihr mal Regentanz machen? Vielleicht hilft's ja was. Und vielleicht nach 5 Tagen oder so geht die Tür auf und ein Noah mit hochrotem Kopf kommt raus und denkt sich, ja gut, war dann wohl doch nichts, aber hey Leute, jetzt haben wir erstmal genug Brennholz für die nächsten Jahre für uns alle hier, ne? War jetzt vielleicht doch eine doofe Idee. Noah bleibt standhaft, auch wenn alles unsicher erscheint und das bewundere ich. Das ist jetzt ein schmaler Grat. Ich halte es für ganz wichtig, dass man flexibel ist, dass man immer wieder bereit ist, auf Gott zu hören, seinen Weg zu überprüfen und auch auf Menschen um einen herum zu hören, die es gut mit mir meinen. Wenn ich in die falsche Richtung renne, ist es kein Zeichen von Größe, wenn ich mich nicht korrigieren lasse. Dann ist es einfach nur dumm, wenn ich meine Richtung nicht verändere. Und trotzdem finde ich Noah bewundernswert. Denn wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich mit einer Sache Gottes Werk tue, dann sollte ich mich durch nichts davon abbringen lassen, diesen Weg mit aller Konsequenz und auch mit Volldampf weiterzugehen. Denn wenn ich mir bei sowas sicher bin und ich es dann lasse, dann wäre das genau umgekehrt zu urteilen. Dann wäre das nämlich ziemlich doof. Und ich möchte hier einen ganz deutlichen Unterschied machen. Es gibt Aufträge Gottes, die sind höchst spekulativ. Da könnte das Gottes Wille sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das Hören auf Gott kann auch immer mit Irrtümern einhergehen. Und das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Ich hatte vor 10 Jahren den Eindruck, dass Gott mich nach Cottbus senden möchte. Ich bin zu einem Fußballspiel dahin gefahren mit dem Auto und ich habe noch nie in meinem Leben so einen starken geistlichen Eindruck gehabt. So die 20 Kilometer vor Cottbus und in der Stadt. Und der Eindruck war, das ist tot hier. Das ist geistlich tot. Das war ganz schrecklich, ganz beklemmend. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott mir sagt, Chris, ich will hier Leben hinbringen. Ich will, dass hier was passiert, dass mein Wort hier hinkommt. Und ich will es vielleicht mit dir tun. Und ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich habe ganz viel gelesen über Cottbus. Ich habe recherchiert, gebetet, Kontakt mit verschiedenen Leuten aufgenommen. Ich bin die ersten Schritte gegangen. Wie ihr seht, bin ich nicht in Cottbus. Ich bin da auch nie angekommen. Die Türen sind zugegangen. Persönliche und dienstliche Umstände haben nicht gepasst. Und ich bin meinen Weg, den ich eingeschlagen habe, auf Gottes Reden hin nicht zu Ende gegangen. Ich bin umgedreht, habe gesagt, gut, dann lasse ich das Ganze. Hätte ich vielleicht doch in meiner Arche bleiben sollen und auf den Regen warten, der mich nach Cottbus spült? Ich glaube nicht. Wie gesagt, manche Dinge, da verhört man sich auch mal. Und dann ist es gut, loszulaufen, losgelaufen zu sein, erste Schritte ausprobiert zu haben, gucken, ob es Gottes Wege sein könnten, aber dann auch die Größe zu haben und wieder umzukehren und zu sagen, nee, war es vielleicht doch nicht. Aber dann gibt es eben auch die andere Art von Aufträgen, die sicher sind. Wir sollen Zeugen Gottes sein, Salz und Licht sein, Menschen zu Jesus führen, liebevolle Gemeinschaft zu leben, als Gemeinde Heimat für Menschen jeder Couleur zu sein. Und dieser Auftrag steht auch für uns als Gemeinde hier in Diesbeck. Und es hätte doch in der Geschichte dieser Gemeinde hier genug Momente gegeben, wo man hätte sagen können, komm, gut, lass sein, wir kehren um, wir lassen das hier einfach. Hat wohl doch nicht sollen sein. Als die Gemeinde hier auf der Kirchweih vom ganzen Dorf verhöhnt worden ist, als auch Feuer von den Kanzeln des eigenen Lagers kam, als innere zwischenmenschliche Konflikte die Gemeinde aufgerieben haben. Ich habe das alles ja nur in Protokollen gelesen und ich kenne eure Erzählungen dazu. Aber das klingt manchmal so, also wenn so ein Gegenwind kommt, komm, dann lassen wir es sein. Und ich kenne dieses Gefühl ja wirklich gut. Vielleicht will Gott es ja doch nicht, dass wir hier Gemeinde bauen. Zum Glück habt ihr das nicht gemacht. Zum Glück seid ihr wie Noah in eurer Arche geblieben und habt auf den Regen gewartet. Und ich hoffe und mache uns Mut, dass das auch in Zukunft unser Ding ist. dass wir bei diesen klaren Wegweisungen Gottes nicht aufgeben, nicht nachlassen, dass wir konsequent sind und leben. Und ich kann es so gut verstehen, diesen Impuls, wenn Gegenwind kommt, wenn Leute einen auslachen, wenn man, dass man sagt, komm ey, wisst ihr was, macht euren Mist ohne mich, dann höre ich halt auf. Aber Noah ist anders, der ist treu, der ist beharrlich, der ist so ein kleiner Wadenbeißer Gottes. Ja? Und das will ich auch sein. Und das sollten wir auch sein als Gemeinde, treu und konsequent seinen Weg zu gehen. Ich mache immer wieder Schulungen für Jungschau-Mitarbeiter, für hier im Verband für Prediger, die das lernen wollen. Und wenn es um die Auslegung biblischer Texte geht, sage ich den Leuten immer eine Sache, eine gute Frage, die ihr an den Text stellen könnt, ist, was lernt ihr in diesem Text über Gott? Und ich lerne in diesem Text, dass wir einen gewaltigen, einen mächtigen Gott haben. Wir haben einen Gott, der in der Lage ist, es so regnen zu lassen, dass die ganze Welt unter Wasser verschwindet, dem gewaltige Mengen an Wasser aufs Wort gehorchen. Gut, das kann man sagen, das sollte einen jetzt vielleicht nicht überraschen, weil vor 6 Kapiteln vorher hat Gott gerade diese gesamte Welt so geschaffen. Dann sollten ein paar Liter Wasser für ihn kein Problem sein. Und trotzdem habe ich diesen Text wieder gelesen und mir gedacht, boah, was für ein Gott, der Hammer, hat mich voll beeindruckt und das hat was mit mir gemacht, mit meinem Gottesbild, mit meiner Gottesbeziehung. Ich habe es mit einem Gott zu tun, der die absolute Gewalt über die Natur hat. Wir Menschen müssen doch immer wieder erleben, wenn die Natur kommt, können wir nur Schadensbegrenzung betreiben. Egal, ob das Feuer, Wasser, Erdbeben oder Wind ist, wenn die Natur kommt, das können wir nicht verhindern, wir können die nicht stoppen. Wir können nur schauen, dass der Schaden irgendwie in Grenzen bleibt. Bei Gott ist das anders. Er kann das. Jede Naturgewalt muss ihm gehorchen, wie die Wassermassen bei Noah. Die tanzen nach seiner Pfeife. Und das hat eine ganz konkrete, praktische Bedeutung für uns heute. Der Gott, an den ich glaube, ist kein totes Stück Holz, das vielleicht nett anzusehen ist, aber ansonsten eben leblos. Der Gott, an den ich glaube, ist keine Schicksalsmacht, dem es mal gelingt und dem es mal nicht gelingt. Mein Gott ist so mächtig, dass ihm alles untertan ist. Und damit hat er auch alle Möglichkeiten, sich meines Lebens anzunehmen. Kein Problem ist ihm zu groß, sei das meine Finanznot, meine Zukunftsangst, meine Sorgen um meine Partnerschaft, meine Kinder oder meine Familie, die Sorgen über meine Freundschaften und so weiter. Gott ist kompetent, mit meinen Problemen umzugehen. Wieso sollte ich mein Leben in die Hand von irgendwelchen Götzen legen, wie Horoskopen oder dem Schicksal? Oder noch schlimmer, warum sollte ich das Leben in meine eigenen inkompetente Hände legen, wo ich nichts beeinflussen kann? Wie viel besser ist es da, diese Dinge in Gottes Hand zu leben? Er ist die beste Wahl, davon bin ich überzeugt. Und dieser Gott, der allmächtige Gott, der mutet Noah echt was zu. Damit sind wir bei der Überschrift des heutigen, der ganzen Predigt. Die Geschichte mit Noah geht weiter. Die Familie Noah sitzt da in ihrem Boot, mit ihnen ein Haufen Tiere und es regnet und regnet. Das Schiff hebt langsam ab und es schwimmt. Was für eine Erleichterung. Erster Schritt gelungen, wir saufen nicht sofort ab. Wunderbar. Schiff schwimmt, kein Wasser läuft rein. Erste Seekrankheit wird überstanden werden müssen. Es sind ja alles keine erfahrenen Seebären, sondern die fahren vielleicht zum ersten Mal auf so einem Schiff. Ja, und dann schwankt da auf einmal alles, denen wird ordentlich übel. Und dann nach langer, langer Zeit, nach einer gefühlten Ewigkeit, hört es endlich auf zu regnen. Der Himmel schließt die Schleusen, die Brunnen in der Tiefe versiegen wieder. Und jetzt setzt das große Warten ein. Denn das Wasser hält sich geschlagene 150 Tage auf dem höchsten Stand. 150 Tage, das ist fast ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr in Dämmerlicht, qualvoller Enge und Gestank und Langeweile. Dazu die quälende Ungewissheit, dass alle Menschen, die wir gekannt haben, gestorben sind. Nichts, wenn das Wasser weg ist, nichts wird mehr so sein wie vorher. Nachbarn sind weg. Dorfgemeinschaft ist weg. Wie wird das Leben danach aussehen? Und dazu kommt noch, dass alle auf der Arche zum Nichtstun verurteilt waren. Klar, die Tiere werden eine ganze Menge Arbeit gemacht haben. Aber das war Routine, das war Aufrechterhalten vom Status quo. Die Tiere mussten irgendwie überleben. Das war nichts, wo es vorangegangen ist. Das war nichts, was irgendwas verändert hat. An der Situation, in der man da gefangen war, konnte man nichts verändern. Leben in der Warteschleife. Und ich glaube, das wird gerade für einen Mann wie Noah schrecklich gewesen sein. Gott hat sich Noah bewusst ausgewählt. Klar, sein Charakter und seine Gottestreue sind die wichtigsten Eigenschaften. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das ein Macher war. Ansonsten hätte Gott ihm das mit der Arche nicht zugetraut. Er hat sich da schon den Richtigen ausgesucht. Und dieser Macher wird von Gott komplett rausgenommen. Er ist zur Untätigkeit verdankt, kann sein Geschick und das der Welt nicht, gar nicht beeinflussen. Bitte warten, Ihre Verbindung wird gehalten. Sie werden mit dem nächsten freien Platz verbunden. Und in diesen Zustand können ja auch wir kommen, nicht nur beim Telefon. Manchmal fühlen wir uns vielleicht, als hätte Gott uns aus dem Rennen genommen. Wir würden doch gerne so viel tun. Wir würden doch was für ihn machen. Und ja, dann kommt Gott und sagt, stopp, jetzt nicht. Und Corona hat uns ja gerade ein Paradebeispiel geliefert, ne? So viele Dinge in der Gemeinde kamen gerade ins Rollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzten Gottesdienste vor Corona erinnert. Wir hatten hier eine Mitarbeitermesse. Wir hatten die Kleingruppenbörse. Die Gemeindebibelschule war endlich losgegangen. Die Gottesdienstbesucheranzahl wuchs langsam und stetig. Total schön. Ganz viele Ideen, ganz viel zu tun. Und dann kam dieses riesige Stoppschild Gottes. Und ich kann euch sagen, das hat mich so frustriert. Wir hatten mehr als genug zu tun, wir haben mehr als genug auf die Beine gestellt, aber es war nicht das, was wir doch eigentlich machen wollten. Das war so wie bei Noah Tiere füttern, Bestandspflege. Aber nichts Neues entwickeln, nicht nach vorne gehen, nicht Gemeinde weiter nach vorne bringen. Und dieses Gefühl kenne ich auch in meinem privaten Leben. Das kenne ich auch mit Jesus im normalen Gemeindealltag und ich bin sicher, ihr auch. Da seht ihr Aufgaben, die doch schön wären, wenn man sie machen würde. Dinge, die es hindern, gibt es dann leider auch ganz viele. Vielleicht ist es bei dir das Alter. Du siehst, du würdest doch so gerne für Jesus das machen. Aber es geht einfach nicht, weil die Kräfte nicht mehr da sind. Vielleicht erschwert Krankheit das Leben zusätzlich. Und dann sieht man, dass da Aufgaben anliegen und man kann es nicht machen. Oder es ist eine ganz andere Lebensphase, die dich gerade bremst. Familiengründung, Kleinkindphase, Einstieg in die Arbeitswelt, Pflege der altgewordenen Eltern. Lauter wirklich wichtige und gute Dinge. Aber trotzdem kann das sehr frustrieren, wenn dann Aufgaben, die man so gerne für Gott tun würde, nicht tun kann, weil es einfach nicht geht. Manchmal verordnet Gott uns solche Warteschleifen. Und dann möchte ich da lernen von Noah und sagen, okay, ich bin jetzt hier in diesem Kasten, auf dem Wasser, und jetzt muss ich warten, bis es weitergeht. Einfach warten, dass Gott was tut und mich zu seiner Zeit wieder in seinen Dienst stellt. Denn das wird er, denn er hat Aufgaben für mich und für dich. Wenn wir also in der Corona-Warteschleife hängen oder auch in der persönlichen Warteschleife, dann lasst uns geduldig sein und darauf warten, dass Gott sein Werk tut und uns wieder ins Boot holt, wenn er es für richtig hält, denn er wird das tun. Und zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick auf nächste Woche. Das ist die direkte Fortsetzung des Punktes von gerade. Es geht weiter. Und das finde ich so erleichternd. Das Leben in der Warteschleife ist begrenzt. Das hat ein Ende. Irgendwann heißt es dann auch, mit Gott geht es weiter. Nach 150 Tagen schickt Gott einen Wind und die Wassermassen gehen zurück. Erst ganz langsam, kaum merklich, dann immer schneller und schneller. Bis Noah und seine Familie da endgültig Bewegung gespürt haben, wird noch einige Zeit vergangen sein, etwa 2 weitere Monate. Und dann ging es so langsam los. Der erste Testvogel wurde fliegen gelassen. Ja? Das Viech kommt wieder. Enttäuschung, wieder nicht los. Okay, eine Woche später, nächster Vogel. Zack, los, warten, hoffen, bangen. Und was für eine Enttäuschung am Horizont. Dieser blöde Vogel kommt wieder mit einem nicht mehr ganz so grünen Zweig. Ah, es passiert was, es bewegt sich langsam was. Aber wieder warten und dann wieder nächster Vogel. Und der kommt nicht wieder. Und es kann kein Raubvogel gewesen sein, die sind nämlich alle in der Arche. Und dann schließt man nochmal einen spontanen Herzinfarkt und einen Blitzschlag aus. Der muss Land gefunden haben. Das Wasser ist so weit unten, dass es bald wieder geht. Und dann wird so richtig Aufbruchstimmung gekommen sein. Es geht weiter. Und dann das Wasser, nach einer weiteren Wartezeit, die Arche setzt auf einem Berggipfel auf und das Abenteuer Sinnflut ist vorbei. es geht weiter. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt und der Menschen. Und wie genau, das wird ein Thema der nächsten Woche sein. Zum Abschluss möchte ich nur noch einen Gedanken weitergeben. Wenn wir in der Warteschleife stecken, wird es immer auch ein Weitergeben, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Es geht aber eben manchmal langsam weiter, nach Gottes Zeitplan. Das fällt mir als aktiver Mensch manchmal auch schwer, wenn es mir zu langsam geht. Und ich bin mir sehr sicher, dass Noah sich auch gewünscht hätte, dass Gott so einen Megaföhn installiert und dieses blöde Wasser einmal 2 Tage und weggepustet, dann ist alles wieder gut. Nee, Gott lässt sich seine Zeit. Es ist Gottes Zeitplan. Vom ersten Rückgang des Wassers bis zum Aufsetzen des Schiffes vergehen einige Monate. Und dieser Zeitplan Gottes sollte auch unser Losgehen bestimmen. Nicht kopflos nach vorne stürmen, das fällt mir manchmal schwer, sondern die Zeit nehmen, die Zeit, die Gott eingeplant hat. Gottes Tempo ist das Richtige. Manchmal fühlt es sich so an, als würde das Wasser nie zurückgehen. Aber es geht zurück. Es geht weiter, weil Gott es in der Hand hat. Wie das konkret aussieht, dass es weitergeht mit Gott, wie er das bei Noah macht, kleiner Jungschar-Spoiler, das hört ihr in der nächsten Woche. Amen.